Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie.
Herzlich willkommen zu Neuroradiologisch, dem Podcast der jungen Neuroradiologie. Wir dürfen euch heute zu einer neuen Folge begrüßen, und zwar zum Thema Diagnostik und Therapie der spontanen Subarachnoidalblutung. Wie immer ist wieder Katharina dabei. Hallo Katharina.
Hallo Roland.
Und ich freue mich sehr, unseren Gast heute vorstellen zu dürfen. Das ist Anastasios Potsaris, und zwar der Chefarzt der Radiologie und Neuroradiologie des München Klinikums Harlaching. Schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, bei uns zu sein.
Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist, auch von mir. Wir freuen uns schon.
Hallo Katharina.
So, jetzt haben wir in der letzten Folge ja schon darüber gesprochen, was denn so alles zu Blutung führen kann. Wir haben über die Basics gesprochen und heute in unserer Diagnostik- und Therapiefolge, wie eben gerade erwähnt, wollen wir vor allen Dingen über die spontane Subarachnoidalblutung sprechen. Und da haben wir ja eigentlich einen Hauptverursacher für, und das sind rupturierte Aneurysmen. Nochmal kurz als Wiederholung, wir hatten es ja letztens schon erwähnt, die Klinik ist vor allen Dingen ein Vernichtungskopfschmerz, und Patienten stellen sich vor und sagen, ich habe so einen starken Kopfschmerz, den habe ich noch nie verspürt vorher, und können natürlich auch weitere Beeinträchtigungen haben bis zur Somnolenz. Wenn wir jetzt so einen Patienten vorfinden, die Neurologen sagen, wir haben hier einen Vernichtungskopfschmerz, ein Patient, der so starke Schmerzen hat, welche Bildgebung sollten wir denn da überhaupt erstmal machen, Anastasios?
Ich würde einen Schritt nochmal vielleicht vorher einsteigen. Klar, als Radiologe liegt mir die Bildgebung am Herzen, aber ich war ja auch mal Neurologe und hatte tatsächlich auch das Problem, solche Patienten identifizieren zu müssen. Und das auch noch als relativ blutiger Anfänger. Es gibt seit gut 10 Jahren eigentlich die Ottawa Rule, die das, was du gesagt hast, ganz gut zusammenfasst und so die klassischen Symptome und am ehesten halt den Thunderclap, also den Vernichtungskopfschmerz, in den Vordergrund stellt. Und das hilft ein bisschen beim klinischen Aussortieren in der Notaufnahme. Problematisch ist, dass das eine wahnsinnig hohe Sensitivität hat, aber unter uns gesprochen eine sehr, sehr schlechte Spezifität. Das heißt, wir überdiagnostizieren anhand dieser klinischen Kriterien, aber jeder, der dann hinterher eine SAB hat, hat diese auch gehabt. Ganz große Probleme machen ja letztlich die, die kein fokalneurologisches Defizit haben und einen ganz normalen GCS. Und da kommt der Radiologe ins Spiel, vor allen Dingen auch der Neuroradiologe. Und da ist natürlich der erste Reflex, wenn man dieses klinische Screening gemacht hat, zu sagen, wir brauchen eine Bildgebung. Klar, ich wusste damals auch, es stellen sich sehr viele Menschen mit Kopfschmerz vor. Das sind tatsächlich je nach Region 2-3% der Leute, die in die Notaufnahme kommen. Aber von denen hat weniger als einer von 100 dann tatsächlich eine SAB. Also die meisten muss man ausschließen. Und wir greifen in Deutschland und in ganz vielen anderen Ländern eigentlich als allererstes zum CT, was mannigfaltige Gründe hat.
Warum das CT? Weil es schneller geht, so wie beim Schlaganfall, oder weil man es besser sieht?
Das spielt schon eine große Rolle, ja. Erstens gibt es das überall. Also die Verfügbarkeit ist auch hier ein ganz großer Vorteil des CTs. Die Geschwindigkeit, jein, also ewig braucht man jetzt für MRT-Sequenzen auch nicht. Das spielt sicherlich eine untergeordnete Rolle. Es spielt auch die Vertrautheit mit den Bildern eine große Rolle. Man darf auch nicht vergessen, dass natürlich naturgemäß auch ein Teil dieser Patienten im Dienst kommt. Und viele Studien weisen auch auf einen Zusammenhang zwischen der Erfahrung des Radiologen und der Wahrscheinlichkeit der Detektion einer Blutung im CT hin. Und damit ist man eigentlich auch am vertrautesten, vor allem auch als Anfänger lernt man ja viel schneller das CT als das MRT. Es hat also auch ganz viele praktikable Gründe, und um es auch vorwegzunehmen, ja, das MRT ist inzwischen gut sicherlich, und die Kombination aus Flair und Gradientenechosequenzen, T2 Stern zum Beispiel, ist inzwischen genauso gut wie das CT. Aber das ist das Entscheidende. Es ist genauso gut. Es ist nicht besser.
Ja, so aus der eigenen Erfahrung, es fällt einem vielleicht auch einfacher, die Blutung im CT zu erkennen, weil die Hyperdens also hell ist im Bild und einen quasi anleuchtet. Da fühlt man sich auch als Anfänger schneller sicher, als jetzt im MRT verschiedene Sequenzen zusammen zu interpretieren, würde ich jetzt mal aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. Oder wie seht ihr das?
Ja, also ich sehe das ganz genauso. Wie gesagt, mit dem CT ist man vertraut, das kennt jeder, weil jeder weiß, wie Blut dort ausschaut. Und das lässt sich deutlich schneller interpretieren, auch gerade nochmal auf das Thema Dienst zurückzukommen. Es ist einfach auch organisatorisch einfacher zu handhaben, als dann noch separat MRTs zu fahren. Von daher sehe ich das auch so.
Und jetzt seht ihr, bin ich total dankbar, dass ihr mir den Podcast aufs Auge gedrückt habt, denn im Zuge der Recherche für eure Ausgabe, da lernt man ja selber auch nochmal und da habe ich einen sehr wichtigen Hinweis in der Literatur gefunden, wenn der HB-Wert niedrig ist, das hatte ich so auch nicht mehr im Kopf aus meiner Ausbildung, zum Beispiel nur bei 6 oder 7 liegt, manche sagen auch schon unter 9, dann kann im akuten Zeitfenster das Ganze auf Isodens aussehen. Ne? Mhm. Also da muss man durchaus ein bisschen aufpassen. Man hat also in Studien gesehen, dass wenn man eine Fehleranalyse macht, warum hat man es eigentlich übersehen? Und es gibt übersehene Blutungen im CT, dann spielt der HB keine so untergeordnete Rolle. Ja, Stichwort Sichelzellanämie oder Patienten mit chronischen Blutverlusten. Mhm. Aber das ist sicherlich die Ausnahme.
Selten. Das heißt, wir müssen als Neuroradiologen doch wieder den ganzen Patienten und die ganze Klinik und das ganze Labor angucken und nicht nur unsere Bilder. Das heißt, wenn die Klinik typisch ist und das Bild nicht so, dann vielleicht einen Blick aufs Labor noch werfen, ob da was mit dem HB vielleicht nicht in Ordnung ist, ne?
Absolut. Und mit den Kollegen sprechen. Das ist sowieso im Dienst und auch im Tagdienst immer das Wichtigste.
Okay, so, jetzt haben wir da Blut gesehen im nativen CCT. Wie geht es denn dann weiter? Muss ich dann noch was machen oder ist es dann das Geschäft der Neurologen und neurochirurgischen Kollegen direkt?
Gut. Der nächste kritische Schritt ist natürlich dann zu sagen, okay, jetzt habe ich das identifiziert, dann muss ich mir erstmal gewahr werden, was habe ich für eine Blutung gefunden. Und auch hier sage ich mal als, naja, Daumenregel, man darf nicht vergessen, dass ein Aneurysma ganz viele unterschiedliche Blutungstypen machen kann. Und wenn man in die Literatur schaut, dann wird man, glaubt mir, ganz irre Dinge finden, was für Blutungen Aneurysmata machen können. Parenchymatöse sowieso, aber SDHs sind beschrieben, also Subduralhämatome und alle möglichen irren Blutungstypen. Klar, häufig ist es häufig. Aber man darf nicht kategorisch sagen, dass ein bestimmter Blutungstypus ein Aneurysma ausschließt. Das muss man erstmal sich gewahr machen. Und klar, Katharina, der nächste Schritt wäre natürlich, eine CTA anzuschließen.
Wie gut kann ich denn da Aneurysmen finden? Finde ich immer eins, wenn ich eine SAB habe?
Für den Alltag kann man sagen, wenn du eine gewisse Grunderfahrung hast als Begutachtender, dann wirst du in deinem Leben nur ganz wenige Aneurysmata in der CTA übersehen. Ja, darauf kannst du dich verlassen. Das heißt, wenn du sorgfältig schaust, und manchmal sagt man, gibt es auch einen Zusammenhang zwischen meiner Erwartungshaltung und der Art, wie ich gucke. Also vielleicht guckt man legerer, wenn man keine Blutung gesehen hat. Das heißt aber nichts. Ne? Und vielleicht guckt man gezielter dahin, wenn man eine Blutung gesehen hat. Also man ist nicht ganz unabhängig in seiner Art der Herangehensweise, aber ich empfehle jedem einfach stumpf gute Arbeit zu machen, vorsichtig zu schauen. Und dann tatsächlich ist die Sensitivität wahnsinnig hoch. Also die liegt deutlich über 95%. Und die Gefahr, auch wenn man Anfänger ist, das ist ein ganz wichtiger Tipp, dass man das weiß, dass man seinen Augen vertrauen darf. Ja.
Genau. Also das heißt, wenn ein Aneurysma da ist, mit der CTA finden wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch eins. Ja, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, als kleiner Hinweis auch, nicht nur auf die axialen Schichten schauen, sondern sich auch immer selbst Rekonstruktion zu machen und zu angulieren und zu rotieren, dass man das in allen Ebenen sieht, weil manchmal die Gefäße das auch einfach überlagern. Gerade in der Arteria carotis interna kann das ja immer mal sein, dass es überlagert ist, dass man sich das auch herausdreht und das nicht nur bei der axialen Betrachtung belässt.
Genau. Lasst euch nicht drängen zu einem schnellen Urteil. Das ist ganz wichtig, was da gesagt wurde. Einfach das nutzen, was die Untersuchung hergibt. Ja? Und selber auch ruhig nochmal rekonstruieren, wenn das nicht im Standardprotokoll hinterlegt ist.
Hm. Ja, auch wenn die Kollegen das sicher schnell wissen wollen, die Zeit ist gut investiert, die Bilder in Ruhe anzugucken, definitiv. Ja, was kann man denn da noch so entnehmen? Also es gibt ja den sogenannten Fischer-Score oder die Fischer-Klassifikation, die initial mal 1980 von dem Herrn Fischer in Boston schon entwickelt wurde. Und der hat versucht, einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem Ausmaß der SAB und dem Auftreten von Komplikationen. Und in dem Fall Vasospasmen. Und der hatte eine relativ kleine Kohorte von 47 Patienten mit subarachnoidaler Blutung und hat aber basierend darauf das Risiko von symptomatischen Vasospasmen berechnet. Und hat das Ganze in 4 Grade eingeteilt. Grad 1 war gar keine SAB zu sehen im Bild. Und da war das Risiko für symptomatische Vasospasmen 21%. Ja, jetzt fragt man sich, gar keine SAB im Bild. Wieso so kriegen die dann Vasospasmen? Haben die überhaupt was? Bei den Patienten wurde dann lumbal punktiert und das Blut eben im Liquor nachgewiesen. Dann Grad 2 war eine diffuse, dünne, unter 1 mm messende SAB, keine Klotz, also keine Blutansammlungen, die irgendwie dicker gewesen wären an bestimmten Stellen. Und bei dem Grad 2 ist das Sprassmann-Risiko 25% gewesen. Dann Grad 3, da hatte man dann lokalisierte Klotz oder dicke Blutschichten, die über 1 mm gemessen haben. Und da war die Inzidenz für Vasospasmen 37%. Grad 4, bisschen komisch, da war das Spasmenrisiko nur 31%. Grad 4 war so definiert, dass man eine diffuse oder gar keine SAB haben kann, aber dass entweder Blut in den inneren Liquorräumen, also im Ventrikelsystem war, oder dass es parenchymatöse Einblutungen gab. Ja, daran gab es so ein bisschen Kritik, dass Grad 3 das höhere Spasmenrisiko hat, obwohl Grad 3 ja jetzt erstmal weniger schlimm klingt als Grad 4 von der Herangehensweise. Und deswegen wurde der Score dann, ja, ein paar Jahre später, 2001, nochmal modifiziert in Bezug auf das Ausmaß und die genaue Lokalisation von den Blutanteilen. Da waren dann 276 Patienten eingeschlossen worden und man hatte demografische, klinische Daten, Laborparameter, CCT, Blutungsausmaß und Lokalisation in Zusammenhang gesetzt mit dem Auftreten von Vasospasmen und von vasospasmusbedingten Infarkten. Da ist es dann ein bisschen anders eingeteilt worden. Es gab 5 Grade, Grad 0 war keine SAB oder keine intraventrikuläre Blutung, Grad 1, dann wieder minimal oder dünne SAB, ähnlich wie beim Fischer-Score, Grad 2, minimale dünne SAB plus Blutspiegel in beiden Hinterhörnern in den Seitenventrikeln, Grad 3, wieder eine dicke SAB, kein intraventrikuläres Blut und Grad 4, dicke SAB-Schichten mit intraventrikulärem Blut. Und da war dann das Risiko auch aufsteigend von Grad 0 bis 4 und Grad 4 hatte das höchste Risiko dann für Vasospasmen und Vasospasmuskomplikationen. Ja, soll man das im Befund angeben, Anastasius? Guckst du dir das immer an oder ist es dann so jetzt für den klinischen Alltag gar nicht relevant, was der Herr Fischer da rausgefunden hat?
Katharina, die Frage ist nicht so einfach. Der Versuch, eine strukturierte Befundung einzuführen in vielen Gebieten der Radiologie, der ist ja schon so alt wie die Radiologie selbst. Und der Score hat durchaus eine Relevanz für die Voraussage dessen, was vielleicht zu erwarten ist bei dem Patienten. Und es wäre auch so eine Art Good Radiological Practice, wenn man das so nennen will, das zu tun. Die Diskussion gibt es ja auch bei den Tumorklassifikationen noch und nöcher. Und die Befundung des CTs hinsichtlich einer Blutung ist aus meiner Sicht etwas, was man schon recht gut standardisieren kann. Und der Fischer-Score ist sehr anschaulich. Ich würde also dafür plädieren, das zu tun. Und es ist auch einer der Gedanken, die ich in die Klinik, die ich jetzt leite, übernommen habe. Ein neuer Anfang ist ja auch immer eine neue Chance, sagen wir mal, einen Standard zu setzen, wenn auch nur für sich selbst zunächst einmal oder ein gutes Vorbild zu sein. Und ich habe das vorgeschlagen und es ist etwas, was wir auch besprechen werden. Es wird oft nicht gemacht, das stimmt schon. Und ich habe das sicherlich im Laufe meiner Ausbildung auch nicht immer und in jeder Klinik gemacht. Aber es hat einen Wert und es ist auch gut für die Außendarstellung und für die, ich sag mal, für die Klarheit des Befundes. Ja, und dafür, dass man auch zeigt, dass man als Radiologe das, was man tut, sehr ernst nimmt. Also es hat viele Gründe, nicht nur radiologische oder medizinische, sondern es ist auch ein Qualitätsaspekt. Also die kurze Antwort wäre, ich fände es gut, ja, sollte man tun.
Ja, ich finde auch, es ist ein relativ leicht zu erhebender Score und man sollte einfach, um den Befund zu komplettieren, den erheben und mit angeben, so wie man es auch bei anderen Dingen macht. Was mir noch aufgefallen ist, Katharina, du hast ja gerade den modifizierten Fischer-Score dargestellt. Ganz wichtig zur Unterscheidung zum alten. Was man auch häufiger nochmal sieht, ist, dass es sich hier um Blutspiegel in beiden Seitenventrikeln handelt und nicht nur in einem, wie es bei dem normalen Fischer-Score, nenne ich ihn mal jetzt, ist. Ja. Ansonsten rein praktisch gesehen ist es auch so, es macht schon Sinn, den Fischer-Score direkt mitzubestimmen, denn sollte es zu einer endovaskulären Versorgung kommen, müsste man ihn so oder so bestimmen für die Eintragung im DG-Register, ja.
Ja, und wenn man wissenschaftlich arbeitet, ist es sowieso auch nützlich. Also es gibt viele gute Gründe, das zu tun. Und ich breche auch eine Lanze, so wie ihr gesagt habt, für den modifizierten Score, der viel näher an dem ist, was relevant ist und dem intraventrikulären Blutanteil größere Rechnung trägt. Und letztlich ein Vasospasmus per se muss alleine nicht ein Problem sein. Wir kennen ja auch Patienten, die Vasospasmen haben und trotzdem klinisch gut durch diese Phase kommen. Und dem trägt der modifizierte Score ja auch Rechnung, indem er nicht einfach nur sagt, ein Vasospasmus, sondern eine DCI und eine Infarktwahrscheinlichkeit angibt.
Ja.
Ja, jetzt haben wir schon über den Score gesprochen, der letztendlich auch beschreibt, wie viel Blut und wo das Blut mehr oder weniger liegt. Gibt denn die Lokalisation des Blutes letztendlich einen Hinweis, wo wir denn explizit ein Aneurysma auch prima suchen sollen, auch nochmal im Hinblick auf die CTA, also dass man sozusagen weiß, hier ist das Blut oder die größte Blutumverteilung, vielleicht schaue ich erst hier hin. Macht das Sinn?
Absolut. Und der Punkt dahinter ist, dass wir sehr froh sein können, wenn wir so eine klare Blutverteilung haben. Dann haben wir nämlich einen sehr, sehr guten Hinweis darauf, wo das eigentliche Geschehen, also der Ruptur stattgefunden hat. Da kann man nur dankbar sein, wenn es so ist. Tückisch ist natürlich der Gott sei Dank kleinere Anteil der Fälle, wo das Blutungsmuster nicht so eindeutig ist, wo schon eine gewisse Blutumverteilung stattgefunden hat, wo vielleicht auch schon ein gewisser zeitlicher Abstand zum Iktus, also Stichwort Warning Leak, erste und zweite Blutung, vorliegt. Und besonders tricky ist das Ganze natürlich, wenn in dem Territorium, was uns angezeigt wird, durchaus zwei Aneurysmata oder manchmal auch mehr vorhanden sind. Das könnte zum Beispiel ein Arkum und ein Perikalose-Aneurysma sein. Das könnte ein proximales und ein Bifurkationsaneurysma der Media sein. Ja, Beispiel am temporopolaren Ast und an der Media-Bifurkation. Das kann ein Choroidea-Anterior-Aneurysma sein und ein Pecum-Aneurysma. Das kann ein Cerebelli Superior und ein Basilaris Aneurysma sein. Also kurzum, diese Fälle sind selten, aber sie sind doch in einer gut gehenden Klinik ja doch so häufig, dass die Frage doch sehr praxisrelevant ist.
Okay, jetzt hast du es ja schon angedeutet, man kann auch mehrere Aneurysmata haben. Wie können wir denn detektieren, welches am ehesten rupturiert ist und dann letztendlich das Blutenaneurysma ist?
Tja, das ist jetzt die böse Frage. Da würden jetzt die Chirurgen die Messer wechseln und sich freuen. Als Chirurg hat man es natürlich einfach, weil man seinen Eindruck verifizieren kann. Das ist ein Privileg, das wir nicht haben als endovaskulär tätige Operateure. Und ich spreche lieber von Operateuren als Interventionalisten. Es gibt viele Bemühungen in der Literatur, das einzugrenzen. Viele Menschen haben sich sehr viele Gedanken gemacht und die Kriterien, die man berücksichtigen muss, ist die Aneurysma-Morphologie, die Aneurysma-Größe und die Aneurysma-Lokalisation. Das sind die drei, sagen wir mal, historisch ältesten Parameter, nach denen man geschaut hat. Und unter dem Stichwort von hinzukommenden neuen Möglichkeiten, Computational Fluid Dynamics beispielsweise, beschäftigen sehr sich auch mit den Aspekten des Aneurysmas. Das heißt, da werden Aspect Ratios kalkuliert. Das ist zum Beispiel das Verhältnis der Höhe des Aneurysmas zu seinem maximalen Durchmesser am Hals oder dem sogenannten Flow Angle. Das heißt, wenn ich die Höhe eintrage, generiere ich dazu einen Winkel zum Verlauf des Trägergefäßes am Hals und den kann ich messen. Und je größer der ist, umso gefährlicher ist das Aneurysma im Hinblick auf eine Ruptur und umso mehr indiziert es auch, dass es sich um das rupturierte Aneurysma handeln könnte. Das heißt, wir kriegen schon immer besser heraus, wie wir uns dem Täter nähern und zum Beispiel auch, kann man auch mal positiv erwähnen, durchaus auch deutsche Gruppen machen sich da Gedanken zu. Da gibt es kürzlich eine vor nicht allzu langer Zeit, wenigen Monaten erschienene Publikation der Bonner Gruppe aus der Neurochirurgie, die mit diesen 4-5 Parametern einen Score gemacht haben, dann prospektiv geschaut haben und dann tatsächlich in der Lage waren, 30-40 dann danach kommende Aneurysmen auch korrekt als rupturierte, natürlich nach chirurgischer Inspektion in der OP, zu identifizieren. Also man kann sich dem schon sehr gut nähern. Der alte Spruch, when you see an ACOM, treat it first, hat hohe Relevanz immer noch. Die Kommunikantes-Regionen sind die, die tatsächlich am häufigsten bluten, overall, also über die gesamte Masse der Aneurysmata. Es gibt aber Unterschiede, wenn man zum Beispiel die Größe als Parameter heranzieht. Und kleine Aneurysmen sind auch durchaus an der PCOM sehr giftig. Ja, das heißt, dort rupturieren sie auch sehr häufig und teilweise je nach Studie auch häufiger als an der ACOM. Grundsätzlich kann man aber sagen, die Aneurysmata, die wir in der Praxis als rupturiert häufig sehen, das sind die, die kleiner als 7 mm sind, das sind am häufigsten die kommunizierenden Arterien, die dann sozusagen das verursachende Aneurysma tragen. Also ganz so schlimm ist es nicht. Es ist kein reines Raten, wenn kein fokales Blutungsmuster zu sehen ist. Aber man erlebt auch immer wieder Überraschungen. Und wenn ich dann überleiten darf, klar, dann darf man auch sich die legitime Frage stellen, ich sehe zwei, die nah beieinander sind. Ich bin mir nicht sicher, was mache ich denn jetzt? Und dann muss man sagen, auf Basis der Daten, die wir haben, dann ist es tatsächlich häufig das Größere von beiden.
Ja, jetzt hast du gesagt, man kann sich die Größe angucken, hilft einem die Form weiter, weil Aneurysmen können ja auch unterschiedlich konfiguriert sein. Das können so sakkuläre sein, also wie so kleine Luftballons, die auf das Gefäß aufgesetzt sind mit schmalem Hals und breitem Sack. Oder die können fusiform sein, wie eine Erweiterung des Gefäßes. Oder es können Blister sein, die sich so wie so Froschaugen auf dem Gefäß auflagern. Gibt es da riskantere Konfigurationen oder ist das nicht so
absolut zu unterscheiden? Katharina, wenn ich ganz kurz die Blister und die Dissekate weglasse, von den in Anführungsstrichen normalen Aneurysmata, das weiß man inzwischen auch, da gibt es auch Studien jüngeren Datums, dass die Morphologie des Aneurysmas eine größere Rolle spielt. Es ist ja auch, sagen wir mal, ganz einfach nachvollziehbar, wenn ich einen Luftballon aufblase, bildet der freiwillig keine Mickey-Maus-Ohren. Das heißt, dass die Stellen an einem Aneurysma, die wir aus dem Englischen kommend als BLEP definieren, also als Satellitenaneurysma oder Tochteraneurysma, da weiß man inzwischen auch aus der Forschung, aus der Grundlagenforschung und aus den Flussmodellen, dass die in der Regel, und das wird natürlich jeder Neurochirurg auch unterschreiben, der das seit 30 Jahren macht, in der Regel die Rupturstelle darstellen. Das heißt, das ist ja auch das große Versäumnis bisher gewesen, dass wir immer nur gesagt haben, ja, Größe, Größe, Größe. Und wir kehren davon ab und sagen, Morphologie spielt eine immer dominantere Rolle. Und ja, auf einen einfachen Satz zusammengezogen, glatt ist gut, Und amorph, polymorph oder multilobulated oder wie auch immer man es nennen will oder mit einem Bleb versehen, ist ja grundsätzlich schlecht. Zurückkommt auf die Blister, das sind die schlimmsten überhaupt. Das sind die sogenannten unechten Aneurysmata. Und die sind oftmals insofern gefährlich, weil sie sehr klein sind, an Stellen sitzen, wo man nicht unbedingt sofort als erstes hinschaut. Also aus meiner persönlichen Erfahrung sitzen die zum Beispiel in der hinteren Zirkulation gerne zwischen der SCA und dem Basilariskopf oder sehr gerne auch an Fenestrierungen der Basilaris oder an dem Terminus in den letzten beiden Segmenten der ACI auch gerne. Und Dissekat-Aneurysmata sind natürlich, wenn sie da sind, auch zunächst einmal, wenn es passt, die Hauptverdächtigen. Und die sitzen ja auch gerne zum Beispiel an Stellen wie dem V4-Segment oder ebenfalls auch dem Terminus, also dem intradoralen Abschnitt der ACI. Also die sind besonders gefährlich, da sie im Grunde durch so gut wie gar nichts mehr zusammengehalten werden.
Jetzt haben wir über die Morphologie schon ausführlich gesprochen. Ich würde mal gerne einen Schritt zurückgehen. Es kommt ja häufig die Frage, blutet es aktiv? Ja, während der CTA noch. Kann man das denn wirklich überhaupt suffizient beantworten, die Frage? Das ist ja immer der Neurochirurg schon direkt neben dran und fragt, blutet das gerade aktiv oder was machen wir da?
Ich traue mich schon, das zu beantworten. Ich spreche mal zunächst von meiner eigenen Erfahrung, also Evidenzklasse D. Ein in der CTA blutendes Aneurysma habe ich noch nie erlebt. Und ihr könnt mir glauben, ich habe schon ein paar gesehen. Was ich allerdings erlebt habe, und das ist jetzt wahrscheinlich der tatsächliche Unterschied, die CTA ist ja eine intravenöse Gabe von Kontrastmitteln. Die führt zu keiner Drucksteigerung im Kopf. Aber die intraarterielle Gabe von Kontrastmitteln, die eine Drucksteigerung macht, wenn auch nur eine sehr kurze, ihr werdet lachen, aber ich erinnere mich an 3 Aneurysmata, wo ich zugesehen habe, wie sie live rupturieren, während ich injiziere. Das ist ein Moment, den man nicht vergisst. Deswegen kenne ich auch die Zahl noch ganz genau. Ja, ich habe auch viele gesehen und behandelt. Das ist nicht so wenig. Also seit wann mache ich das? Seit 2007, 2008, 13, 14 Jahren durchgehend in High-Volume-Centern 3-mal. Ja, gut. Es ist nicht super selten, aber es ist auch nicht super häufig. Man sollte vorsichtig injizieren, wenn man in der CTA weiß, man hat so ein Aneurysma, was amorph ist oder einem Blister entspricht oder ein Dissekat ist. Klar, eine gute Injektion ist auch eine gute Qualität und ich will ja schließlich behandeln, aber eine gewisse Vorsicht ist geboten, weil dann muss man sehr schnell agieren. Also in Kürze, bei intravenösen Kontrastmittelgaben habe ich es noch nie gesehen. Aber bei intraarteriellen Kontrastmittelgaben habe ich es schon gesehen.
Ja, also ich habe noch weit nicht so viele gesehen wie du. Aber tatsächlich, einmal habe ich es auch während der DSA gesehen, dass es danach geblutet hat, war auch, wie wir es gerade besprochen hatten, ein Aneurysma mit einem Bleb. Und da hat es dann richtig einmal rausgeschossen während der Injektion, ja. Da wären wir dann auch schon bei der nächsten Frage, wann machen wir denn überhaupt eine DSA? Machen wir die unmittelbar, sofort, sobald der Patient vom CT-Tisch ist oder wie ist da ein sinnvoller Algorithmus?
Einfach ist die Frage zu beantworten, wenn ich ein CT habe, wo ich eine Blutung nachweisen kann und wenn ich eine CTA habe, wo ich ein oder mehrere Aneurysmata gesehen habe. Dann ist das ein No-Brainer und die Antwort ist, klar machen wir eine DSA. Das ist der nächste sinnvolle Schritt. Und am besten tatsächlich sofort. Wir könnten jetzt sehr in das etwas umstrittene Thema einsteigen. Naja, mache ich sie wirklich immer sofort? Wir können das auch ausblenden und separat besprechen. Das überlasse ich ganz euch, aber de facto, das ist einfach, da muss man sie machen. Ja. Etwas schwieriger ist die Frage zu beantworten, wenn ich eine SAB habe, die ich im CT nicht nachweisen kann, zum Beispiel, dann ist der klinische Verdacht so hoch, das sind ja die radiologisch Negativen, dass ich dann eine Punktion beispielsweise mache Oder ich sehe zwar keine Blutung im nativen CCT, aber habe ein Aneurysma in der CTA, das gibt es ja auch. Wann mache ich dann die Angio? Ja. Oder ich sehe ein bestimmtes Blutungsmuster, was nicht primär für ein Aneurysma spricht. Muss ich das dann auch sofort machen? Oder hat das Zeit bis zum Nachmittag? Oder hat das Zeit bis zum nächsten Tag, bis es besser in den Plan passt? Die Fragen sind etwas schwieriger zu beantworten. Da das ja auch hier etwas durchaus Persönliches ist, kann ich sagen, wie ich es gelernt habe und wie wir es handhaben. Ich habe meinem Team versucht einzubläuen, jede Blutung muss man gleich dringlich sehen. Klar sind sie statistisch nicht gleich dringlich, aber aus organisatorischen Gründen ist es besser. Man fragt nicht jedes Mal nach, sondern legt ein klares Prozedere fest. Ja, und auch eine präpontine Blutung, von der wir glauben, dass sie venös ist, bekommt eine DSA und bekommt sie auch mit dem gleichen routinierten Setup, wie wir das für ein Aneurysma tun würden, das ich schon weiß oder gefunden habe. Oder eine CTA-Negative machen wir dann genauso, wenn wir Blut sehen, aber zum Beispiel in der CTA kein Aneurysma. Also wir versuchen an alles mit dem gleichen Ernst und der gleichen Routine ranzugehen.
Und dann ist ja bei den akuten SABs, die jetzt auch im CT da sind, ja das Risiko, dass die Liquorzirkulation nicht mehr gut funktioniert, weil das Blut in den Ventrikeln ist und in den basalen Zisternen und die normalen Abflusswege ja verklebt. Die Patienten haben ja das Risiko, dass sie den Liquor aufstauen, einen Hydrocephalus entwickeln und dass der Liquor dann nach außen drainiert werden muss. So eine EVD muss dann angelegt werden, um das abzuleiten. Wie machst du das? Erst die Diagnostik, dann die EVD, erst die EVD, dann die DSA, beides irgendwie kombiniert. Der Neurochirurg kommt in die Angio, macht das vor Ort und man bereitet sich vielleicht schon vor auf die DSA. Wie ist da das beste Vorgehen?
Es gibt tatsächlich Patienten, die sind klar, haben kein Defizit, kein neurologisches Defizit, sind wach ansprechbar und haben aber eine SAB. Die Ventrikel sind noch normal weit und ich sehe kein Blut in den Ventrikeln. Dann kann man natürlich berechtigt die Frage stellen, brauche ich da jetzt in allen Fällen eine EVD, bevor ich die Patienten in die DSA bringe. Auch das kann man jetzt differenzierter betrachten. Wenn mir das Aneurysma aus der CTA schon nahelegt, dass es nicht mit einem Coiling alleine gehen wird und ich mir Optionen aufrechterhalten muss, die eine doppelte Plättchenhemmung brauchen, dann ist es klug, mit dem Neurochirurgen das ganz offen und demonstrativ und aggressiv zu besprechen, im positiven Sinne aggressiv, und zu sagen, wir legen da vielleicht mal eine EVD rein. Ja. Das sind zum Glück nicht die meisten Fälle. Meistens ist es ja doch so, dass die Patienten schon einen intraventrikulären Blutungsanteil haben. Viele haben auch schon ein fokalneurologisches Defizit und so weiter. Da ist das Ganze sehr viel einfacher. Die EVD sollte man dann in jedem Falle vorher legen. Das hat gute Gründe und einer davon ist zum Beispiel, und da gibt es auch von den koreanischen Kollegen eine jüngere Untersuchung vor ein, zwei Jahren gelaufen, die sich genau das angeschaut haben. Also die haben ihre Aneurysmata sogar genommen, die sie mit doppelter Plättchenhemmung endovaskulär behandelt haben und geguckt haben, was ist, wenn ich es vorher mache, was ist, wenn ich es nachher mache. Und tatsächlich gibt es viel, viel weniger Blutungen, wenn man das vorher macht. Und es gibt tatsächlich eine signifikant höhere Stichkanalblutungsrate, wenn man das hinterher legt. Also die Chirurgen gezwungen sind, unter Plättchenhemmung so etwas zu machen. Also es gibt gute Gründe, die dafür sprechen, das zu tun. Und illustrerweise, doppelte Plättchenhemmung kann auch noch viele andere Effekte haben. Da können wir später drüber sprechen. Es ist also, wenn man eine braucht, sicherlich sehr viel klüger, sie vorher zu legen. Und dann muss ich mich natürlich auch fragen, darf ich dann einfach loslegen? Meine Empfehlung ist nein. Denn wenn ich eine Stichkanalblutung habe, der Patient geht in Narkose, ich merke das nicht. Und dann sehe ich mich gezwungen, aus irgendeinem Grund ein plättchenaktives Medikament zu geben. Dann sollte ich besser wissen, ob der Patient eine Stichkanalblutung hat oder nicht. Das heißt, wir haben es uns zur Routine gemacht, dass wir ein Deiner-CT oder ein Expert-CT oder wie es auch immer heißt, also ein Flachdetektor-CT, zu machen, nachdem die EVD gelegt wurde. Und oftmals ist es ja auch so, dass die Facilities inzwischen so gut sind, dass man die EVDs auch gerne in der Angio legt. Das ist in vielen Kliniken schon so der Fall. Und dann ist es ganz gut vom Arbeitsablauf her, dann machen wir ein CT in der Angio, schauen, ist alles sauber und dann können wir loslegen.
Mhm. Mhm. Gut. Auch mit der Gefahr hin, dass wir uns jetzt auf dünnes Eis begeben, möchte ich schon mal auf die Frage zurückkommen, und zwar: Machen wir jetzt die DSA sofort oder nicht?
Also, die Leitlinien sind ja so gewählt auf Basis der Literatur und auf Basis der Konsensusempfehlungen, dass sie uns doch erstaunlich viel Zeit geben, nämlich bis zu 72 Stunden, bis die DSA erfolgen kann. Das wissen viele nicht, vor allem viele, die in einem Setting arbeiten, wo es doch ein relativ gängiges Krankheitsbild ist und die sehr stark darauf getrimmt sind, das zu machen. Fairerweise muss man sagen, gibt es inzwischen eine Handvoll Studien, die zeigen, dass wenn man im Dienst in der Nacht arbeitet, also zwischen 22 Uhr abends und 8 Uhr morgens, sagen wir mal, oder 6 Uhr morgens, dass, naja, laut Studienlage die Ergebnisse nicht schlechter sind, als wenn man zu Tageszeiten gearbeitet hätte. Es ist ja häufig ein Argument von den Chirurgen und auch von den endovaskulär tätigen Operateuren, dass man keine unnötige Gefahr eingehen will. Der Grund ist, das wisst ihr sicherlich, dass die Gefahr einer Reruptur am höchsten ist in den ersten wenigen Stunden nach dem Iktus. Das heißt, wenn ich außerhalb des Zeitfensters von rund 3-4 Stunden ab Iktus bin, dann sinkt die Kurve mathematisch, statistisch stark für die Reruptur. Ja. Bedeutet also, angenommen, der Patient kommt um 22 Uhr. Iktus war um 3 Uhr nachmittags oder um 4-5 Uhr. Das heißt, ich habe sicher 4 Stunden Abstand dazu. Dann ist das Rerupturrisiko statistisch schon aus seinem gefährlichen Teil der Kurve raus. Das heißt, es ist schon relativ stark gefallen. Und das ist die Argumentation letztendlich dahinter. Aber das Argument, dass wir unsere Arbeit, weil wir vielleicht aus dem Schlaf sind, unkonzentrierter sind und so weiter, das geben die Daten nicht her. Ja, die Arbeit scheint gleich gut zu sein.
Ja, das spricht für alle, die Aneurysmen versorgen.
Ja, und es spricht vor allem auch dafür, das sage ich jetzt ganz offen, nicht nur unter uns, auch für alle Hörer, klar, wenn man sich so organisieren kann und das Personal hat, das tun zu können, ja, und das ist nicht überall der Fall, da muss man offen und ehrlich sein, dann ist es legitim, das 24/7 anzubieten und direkt zu versorgen. Und wenn man das nicht kann, dann ist es immer noch gut genug, wenn man sich an die Leitlinien hält, denn dafür sind sie da. Ja, und diese Sicherheit basiert ja auch auf wissenschaftlicher Evidenz. Also wenn man es kann, würde ich es tun. Und wenn man es aus vielerlei Gründen nicht unbedingt sofort kann, dann würde ich es zum nächstmöglichen Zeitpunkt der Regeldienstversorgung machen.
Mhm. Hm. Ja, das ist ja eine gute Herangehensweise, die, ich glaube, in jeder Klinik dann funktioniert. Aber jetzt haben wir eine DSA gemacht. Was ist denn, wenn der Patient im nativen CCT sicher eine SAB hatte, in der CTA kein Aneurysma zu finden war und in der DSA auch keins ist? Wie geht's denn dann weiter?
Ja, da fällt mir ein Fall aus Köln ein. Der ist mir auch im Gedächtnis haften geblieben. Der war nämlich genauso. Und was man aber in der CTA, das ist jetzt ein bisschen die Abweichung davon, auf den zweiten Blick tatsächlich und nicht mal bei der Initialdiagnostik, sondern als ich gerufen worden bin und selbst nochmal geguckt habe, habe ich zwischen der Cerebelli Superior und dem Basilariskopf einen Blister gefunden, einen Blister gesehen. Klar, dann bin ich in die Angio gegangen und habe diese Angio gemacht. Und wisst ihr, was da rauskam? Gar nichts. Das heißt, dieser Blister war in der kurzen Zeitspanne thrombosiert. Ja, die Natur hatte sich selbst geholfen. Man sah ihn nicht mehr. Er war in der DSA auch bei genauestem Hinschauen nicht mehr nachvollziehbar. Das heißt, auch das gibt es. Und das muss man sich auch immer wieder gewahr machen, dass der Ausschluss in der DSA kein hundertprozentiger Garant dafür ist, dass dort keiner Aneurysma ist. Das heißt, wenn ich auch in der DSA nichts finde, dann, und das ist in der Literatur auch dokumentiert, kann die Wiederholung einer DSA noch diagnostisch etwas bringen. Das tun wir tatsächlich auch. Aber man muss sich auch der Tatsache gewahr werden, dass die Ausbeute an Findings in der wiederholten DSA auch erstaunlich gering ist. Man kann sogar so weit gehen, inzwischen nach Studienlage zu sagen, wenn ich klare Hinweise dafür habe, dass es sich um eine venöse Blutung handelt, ich angiografiere den Menschen und ich sehe nichts, dann kann ich mir die Repeat-DSA auch sogar sparen.
Das heißt, wenn, jetzt hast du gesagt, Verlaufskontrollen, Verlaufs-DSA kann man machen. Wann macht man die? Gibt es da eine Regel?
Tja, das ist auch die nächste böse Frage. Es gibt keine Standards leider. Und klar, es sind nur retrospektive Studien da und dann heißt es immer, so wie wir es halt machen. Und es scheint sich so ein bisschen einzupendeln, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich wiederhole die DSA im Rahmen des stationären Aufenthaltes des Patienten und sage vor Entlassung. Im Schnitt ist das irgendwas zwischen einer und zwei Wochen, meistens so in Richtung zwei Wochen. Oder es gibt die andere Schule, die sagt, ich warte eine Blutungsresorption ab und mache das dann, zum Beispiel nach sechs Wochen. Man sollte aber zumindest auf jeden Fall auch ein MRT in diesen Fällen gemacht haben. Denn tatsächlich ist auch beschrieben, dass auch andere Pathologien außerhalb des Kreises der Aneurysmata SABs natürlich machen können. Das sind nicht nur klassisch die Fisteln, die das können. Da gibt es ja sogar Piale, die sehr selten sind und schwer zu detektieren sind. Sondern es gibt auch einzelne anekdotische Berichte darüber, dass auch, sagen wir mal, Pathologien wie Amyloid-Angiopathien oder ähnliche Dinge auch mal eine aneurysmatische Blutung machen können. Das ist zwar total selten, aber das kann man nicht ausschließen. Also eine MRT-Diagnostik gehört in jedem Falle dazu. Aber über die DSA und den Zeitpunkt, das ist ein bisschen strittig. Wir machen sie in der Regel, bevor wir den Patienten entlassen.
Ja. Jetzt hast du ja schon ein paar Differentialdiagnosen genannt. Eine hatten wir vorhin ganz kurz mal angerissen, und zwar die perimesenzephale bzw. die präpontine Blutung. Und da hattest du ja auch, glaube ich, schon den häufigsten Grund gesagt, und zwar, dass es letztendlich eine venöse Blutung ist. Kannst du da nochmal ganz kurz drauf eingehen?
Ja. Der Anteil dieser Blutungen liegt so bei rund 15%. Das schwankt ein bisschen mal hoch, mal runter in der Literatur, aber so als Rule of Thumb 15% kann man ungefähr sagen. Und es gibt verschiedene auslösende Faktoren. Deswegen kann ich auch hier nochmal sagen, hey, die Anamnese ist wirklich total wichtig. Und da darf man auch ruhig als Radiologe auch mal mit dem Patienten interagieren und auch mal nachhaken. Körperliche Anstrengung ist ein ganz wesentlicher Faktor dafür. Und ja, das sind ganz menschliche Tätigkeiten, die den Druck in den Venen erhöhen können. Da darf man auch nachfragen als Arzt, da braucht man sich nicht schämen. Körperliche Betätigung auch jedweder Art ist damit gemeint. Das sind tatsächlich in Studien positive Prädiktoren. muss man machen. Und es gibt auch venöse Abflussvarianten, die mal beschrieben werden. Weiß ich nicht, ob das so Gültigkeit hat. Ich bin auch vorsichtig mit den Aussagen wie Fenestrierungen, Bluten ab und zu, jetzt mal auf der arteriellen Seite. Also es gibt immer mal wieder solche Dinge, aber da ist die Evidenz super dünn. Und diese Blutungen, und da muss man sagen, das muss man sehr stringent machen, die würde ich wirklich nur so titulieren, wenn es der klassische schmale Streifen ist, die Anamnese passt, die Patienten so, also gar keine Klinik haben, bis auf den Kopfschmerz, und das Ganze ein rundes Bild ergibt. Ich würde mich hüten, alles, was über den schmalen präpontinen Streifen, sagen wir mal, hinausgeht, zum Beispiel ist das dieser kleine Finger, der gerne in Richtung der silbischen Fissur dann noch geht, ja, der Blutung. Ah ja, gut, ja, aber das kann ja trotzdem venös sein. Unter all das würde ich einen Strich ziehen und sagen, nein. Also für mich ist wichtig, dass es wirklich das ganz klassische Pattern, das ganz klassische in der CT ist, dann würde ich sagen, gemeinsam mit der Anamnese und der Klinik, ja, das ist venös. Aber es ist nicht ganz oben auf meiner Reihenfolge in der Differentialdiagnose.
Gut, dann haben wir die Diagnostik, glaube ich, hier schon sehr gut besprochen. Und vielleicht weiß jetzt jeder, der zum ersten Mal im Nachtdienst ist, jetzt, worauf er alles achten muss und was in den Befund gehört und wie er den Kollegen und Kolleginnen aus der Neurochirurgie, Neurologie und seinem Hintergrund in der Intervention schon die entsprechenden Informationen liefern kann nach der Diagnostik.
Genau. Und jetzt haben wir unser Aneurysma detektiert. Wir wissen, es liegt eine SAB vor. Und dann ist die Frage, was machen wir jetzt? Wie behandeln wir, wann behandeln wir und vor allen Dingen, wer behandelt es dann? Ja, gibt es da irgendwelche Richtlinien, oder sagen wir, das Aneurysma wäre besser endovaskulär versorgt oder das Aneurysma wäre besser vielleicht durch die Neurochirurgen versorgt? Wie gehen wir denn dann vor?
Die Büchse der Pandora.
Ja. Ja, viele fiese Fragen heute.
Versuchen wir es mal systematisch. Es gibt ja immer die Möglichkeiten, nichts zu tun, offen chirurgisch vorzugehen oder endovaskulär vorzugehen. Die wichtigste Studie in diesem Zusammenhang, da trage ich jetzt sicher Eulen nach Athen, haben ja illustrerweise die Briten gemacht, die sich ansonsten nicht so allzu sehr hervorgetan haben, wenn ich das als kleinen Seitenhieb hier sagen darf. Aber sie haben uns die ISAT-Studie geliefert. Und die hat kurzfristig ein eindeutiges Ergebnis gehabt. Und vor allem im langfristigen Überleben, und um das geht es, und viel mehr können wir aber auch nicht sagen, also das langfristige Überleben, Disability-Free Survival, das ist mit einer guten Handvoll Prozentpunkten im absoluten Wert bei den endovaskulär behandelten Aneurysmata statistisch signifikant höher als bei den konventionell neurochirurgisch behandelten Patienten. Jetzt muss man aber gleich auch fairerweise ganz klar sagen, das ist eine Studie aus den 90ern. Die haben mit Coils gearbeitet, die habe ich nicht mehr kennengelernt. Einmal in meinem Fellowship habe ich die 18er Coils verwendet. Ja, wir verwenden eigentlich nur 10er Coils. In ISAT waren es die großen. Hm. Wir waren sicherlich als endovaskulär tätige Operateure zu dem Zeitpunkt nicht optimal trainiert, verglichen zu den jahrzehntelangen Trainings und der Masse, die die Chirurgen damals gehabt haben. Also im Prinzip ist es eine Studie, die generiert wurde aus einer nachteiligen Position. Das muss man ganz offen so sagen. Und trotzdem war der Vorsprung des Coilings beeindruckend. Das heißt, zunächst einmal kann man sagen, dass das Coiling inzwischen aus meiner Sicht die Standardtherapie sein sollte. Damit jetzt nicht ein Neurochirurg einfach direkt aufheult, muss man sagen, klar, Stent-Coiling ist nicht durch eine prospektiv randomisierte Studie geschützt oder gestützt. Der Flow der Wörter ist es nicht. Und Devices neuerer Bauart wie das Web, Contour oder ähnliche Eclipse, es gibt da ganz viel, sind es auch beileibe nicht. Das heißt, wenn wir darüber diskutieren, und das sollten wir immer interdisziplinär tun, sollten wir immer im Hinterkopf behalten, wenn ich ein Aneurysma alleine sicher mit Coiling versorgen kann, dann ist das die zu präferierende Methode. Und insbesondere auch, wenn man differenzierter schaut, bei den schwer betroffenen Patienten, also Hand- und Hessgrade 4 und 5, ist der Effekt statistisch auch noch völlig brutal und eindeutig. Also die gehören auf gar keinen Fall mehr in neurochirurgische Hände, und das würde ich auch so unterschreiben.
Das hast du schon genannt. Wir haben da verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Wie ist das denn mit diesen neueren Devices, Flow-Diverter? Da muss man ja antikoagulieren. Will man das machen, wenn der Patient gerade akut ja im Kopf Blut hat? Kann man das machen? Darf man das machen?
Ja, man kann und darf das machen. Aber auch hier darf man sich nicht leiten lassen von seinem Gefühl oder von seinen persönlichen Präferenzen, sondern man muss ganz klar bei der Evidenz bleiben. Das heißt, meine persönliche Herangehensweise und die ich auch unterrichte, ist, ich nähere mich dem Aneurysma immer und ausschließlich mit der Absicht, es zu keulen. Und ich mache das wahrhaftig. Das heißt, ich schaue es mir sehr genau an. Ich schaue es mir aus allen Winkeln an. und ich überlege, wie alt ist dieser Patient? Wie perfekt muss mein Ergebnis sein? Denn je jünger er ist, umso perfekter sollte es sein. Oder um es mal zu kolportieren, ein Aneurysma bei einem über 80-Jährigen, der eine normale Lebenserwartung hat, dass ich zu 98% perfekt gekeult habe, das wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht mehr seine Todesursache sein. Aber wenn ich einen Menschen habe, der Anfang 40 ist und der statistisch noch über 40 Jahre zu leben hat, der hat natürlich auch eine entsprechend größere Zeit, sein Rezidiv zu erleben. Und ja, unsere Rezidivraten sind beim Coiling etwas höher als die chirurgischen beim Clipping. Das ist auch evident. Das heißt, wenn ich es coilen kann, dann coile ich es, klar. Aber wenn ich es nicht kann, dann bin ich auch offen und ehrlich. Und dann habe ich auch keine Scheu, mich für ein Verfahren zu entscheiden, was eine doppelte Plättchendämmung braucht. Denn, und das ist tatsächlich so, die Erfahrung lehrt es. Und leider gibt es noch nicht sehr viele Studien dazu. Keine brillante Evidenz, aber sie mehrt sich. Die bluten nicht häufiger. Ja? Also die EVDs bluten häufiger nach doppelter Plättchengabe. Aber die Aneurysmata rerupturieren nicht häufiger. Und das hat wohl damit zu tun, dass sie ja dann auch versorgt sind. Das heißt, man kann sich ja an die Regeln halten. Zum Beispiel, ich gebe die Plättchenhemmung, wenn ich zum Beispiel mit Agrastat arbeite, erst, wenn ich die erste Framing-Coil im Aneurysma auch noch habe. Ja. Das geht in der Regel sehr schnell, zum Beispiel, wenn ich mit Jailing arbeite und ist jetzt für den Stent nicht tragisch. Ja. Und Agrastat wirkt auch sehr schnell. Beispielsweise. Und für die neueren Devices, wie die Flow Diverter und das Web, wo es auch immer mehr Studien gibt, die die Anwendungssicherheit untersuchen im akuten Fall, da wissen wir auch, dass es für das Web eigentlich bei den akuten Aneurysmata sehr gut aussieht. Manch einer gibt nochmal eine einfache Plättchenhemmung hinterher für einen gewissen Zeitraum, so wie man das manchmal auch macht, wenn man zum Beispiel eine Keulenschlinge hat, die etwas ungünstig liegt oder wo wir uns nicht ganz sicher sind, liegt die im Blutstrom oder nicht. Da gibt man manchmal vielleicht auch für ein paar Wochen noch ASS-Mono dazu. Viele lassen es aber auch weg, so wie ja auch die eigentliche Intention ursprünglich mal gewesen ist. Manche geben aber auch sogar für eine Zeit doppelte Plättchenhemmung. Also da sind wir uns noch nicht ganz sicher, was richtig ist. Aber wir sind uns einig, dass die Aneurysmata verschlossen sind. Etwas schwieriger persönlich, obwohl ich ein sehr großer Flow-Diverter-Fan bin, finde ich die Frage beim Flow-Diverter. Da habe ich ja noch einen Einstrom. Und das ist ja auch häufig das, was unsere neurochirurgischen Kollegen uns dann im Gespräch auch mal da den Finger in die Wunde legen und sagen, ja, okay, du hast dieses, sagen wir mal, dissoziierende V4-Aneurysma jetzt sehr schön rekonstruiert mit einem Flow-Diverter, aber ich sehe da ja noch einen gewissen Einstrom. Und wir sagen dann immer, ja, aber ich sehe ja hier eine eindeutige Stase in der venösen Phase. Ja, wer hat nun recht? Tatsächlich ist es so, dass auch die Rerupturraten nach Flow-Diverter extrem gering sind. Ich kann euch nicht genau erklären, warum. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass die Einflussdynamik in den pathologischen Teil des Gefäßes tatsächlich so verändert ist, dass die Rerupturrate trotzdem dramatisch niedrig ist. Wir sind uns aber einig, dass wenn diese Patienten rerupturieren, sie mit einer doppelten Plättchenhemmung tatsächlich deutlich schlechter dran sind als ohne. Das ist der Nachteil.
Mhm. Mhm. Jetzt sind ja schon einige Namen von verschiedenen Devices gefallen. Zur Einordnung würde ich mal hier einen kleinen Überblick geben für all diejenigen, die sich damit nicht tagtäglich beschäftigen. Du hast die Coils genannt, das sind letztendlich Platinspiralen, mit denen wir den Aneurysmasack auffüllen und somit das Aneurysma aus dem Fluss ausschalten. Dann hast du den Stent genannt, das ist ein Drahtgeflecht, das wir als Gefäßprothese nutzen. Und dann hast du noch den Flow Diverter genannt. Dieser ähnelt optisch auf den ersten Blick relativ stark dem Stent. Diesen nutzen wir aber im Trägergefäß, um den Fluss zu modulieren und somit dann das Aneurysma auszuschalten. Anastasios, was ist denn letztendlich für all diejenigen, die sich damit nicht den ganzen Tag beschäftigen, der Unterschied zwischen dem Stent und dem Flow Diverter?
Die Dichte. Also die Dichte des Maschenwerks. Ich sage meinen Patienten immer, stellen sich vor, sie gehen ins Bauhaus, nehmen ein Stück Maschendrahtzaun und biegen ihn einfach zu einer Röhre. Und jetzt ist er so viel enger gewoben als der normale und das ist eigentlich ein Flow Diverter. Also letztlich physikalisch haben sie nur einfach eine 3- bis 4-fach höhere Oberfläche, als ein normaler Stent. Sie sind in der Regel halt geflochten und das deutlich enger. Sie laminieren dadurch, also sie lenken dadurch den Fluss viel, viel besser um, als das ein normaler Stent könnte. Und das ist am Ende dann auch ihr Wirkungsmechanismus für den Blutfluss. Und Bezug auf das Endothel, was dann diese Stents überkleidet, je mehr Material da ist, umso einfacher scheint das zu gehen. Dieser einfache Zusammenhang scheint zu bestehen. Denn mit der Zeit wird ja ein jeder Stent in der Regel von Endothel überzogen. Also die Zellen wandern auf den Stent ein und migrieren. Und das ist bei den Flora-Wörtern dann der zweite Teil der Heilung.
Genau. Dann hätten wir noch weitere intrasakuläre Devices. Diese schauen letztendlich wie kleine Metallkörbchen aus. Dort wäre zum einen das Web-Device, welches das Aneurysma bzw. den Aneurysma-Sack mehr oder weniger komplett ausfüllen. Oder das Contour-Device, welches im Aneurysma-Hals liegt. Und diese dienen zur intrasakulären Flussmodulation.
Dann haben wir das, glaube ich, gut zusammengefasst. Komplikationen, die bei SAB und Blutungen und Aneurysmen auftreten könnten, die haben wir ja zum Teil schon besprochen. Die war so Spasmen, da kann ich nochmal auf unsere Spezialfolge vom Neurorad 2021 verweisen. Da besprechen wir das sehr ausführlich mit Professor Wiesmann. Die Reruptur von versorgten Aneurysmen hatte Anastasius ja schon erwähnt, das ist sehr selten. Und von noch nicht versorgten Aneurysmen passiert das sehr früh nach dem eigentlichen Auftreten, also innerhalb der ersten 3-4 Stunden war das, nicht wahr? Und dann die Blutung in die Stichkanäle nach EVD zum Beispiel, da sollte man nachgucken, wenn man kann, mit einem Flachdetektor-CT direkt in der Angio nach Anlage. So ansonsten sicher im Verlauf, wenn der Patient Verlaufsbildgebungen bekommt und den Hydrocephalus, also den Liquoraufstau, ja, wenn die EVD dann entfernt werden soll, dann muss man auch sicher noch Verlaufsbildgebung im CT machen und auch im Weiteren dann danach schauen, ob das mit dem Liquorfluss alles noch funktioniert.
Ein kleiner Tipp an dieser Stelle noch, Katharina, weil ich das vor ein paar Wochen tatsächlich hatte in der Angio. Immer auch auf die Umlaufzeit des Kontrastmittels schauen, wenn man injiziert und eine Serie macht. Da war tatsächlich Folgendes passiert, dass man vergessen hatte, die EVD aufzumachen. Sie war also abgeklemmt, obwohl man sie eben gelegt hatte. Und der Patient begann natürlich aufzustauen. Und uns ist dann aufgefallen bei der 3., 4. Serie, die Umlaufzeit wird ja immer länger vom Kontrastmittel. Also unsere Serien dauern immer länger. Und klar, das ist ein Zeichen für Hirndruck. Ne? Also Stichwort Hydrocephalus kann man tatsächlich auch in der DSA erkennen. Ja? Die Umlaufzeit verlängert sich. Also immer alles im Kopf haben, auch als Anfänger, versuchen immer voll aufmerksam auf das zu schauen, was da passiert. Da steckt immer noch der ein oder andere Hinweis drin.
Also wenn einem was komisch vorkommt, nicht einfach weitermachen, sondern erst überlegen, warum es einem vielleicht gerade komisch vorkommt.
Ganz genau.
Okay, jetzt haben wir über die akuten Blutungen gesprochen und über rupturierte Aneurysmen. Wie sieht es denn aus, wenn wir bei einer ganz anderen Untersuchung, zum Beispiel der Patient bekommt ein MRT wegen anhaltenden Kopfschmerzen und wir detektieren dort ein Aneurysma, hat keine Gliedung für ein SAB und hat auch keine SAB. Wie gehen wir denn da vor? Müssen wir das regelmäßig verlaufskontrollieren? Müssen wir da dringlich irgendwie handeln und das Ganze versorgen? Oder wie gehen wir denn da vor bei solchen inzidenten Aneurysmen?
Das ist eine Frage, die von ihrer Bedeutung her immer mehr zunimmt. Und wir stellen, glaube ich, alle in den Kliniken fest, dass der Beratungsbedarf A deutlich zugenommen hat in den letzten Jahren. Und dass die Patienten, und das finde ich eigentlich ganz gut, tatsächlich immer informierter zu diesen Gesprächen kommen, was sicherlich auch ein Effekt ist, der mit einer anderen Selbstwahrnehmung zusammenhängt, die sicherlich sich auch verändert hat im Laufe der Zeit und natürlich mit den Möglichkeiten, die modernen Medien auch bieten. Also wir haben es immer häufiger mit einem, sagen wir mal, vorinformierten oder aufgeklärten Patienten zu tun, was ich sehr begrüße. Und dann kann man die Gespräche auch sehr viel offener und mehr auf Augenhöhe führen. Denn die Wahrheit ist, und das ist jetzt die Überleitung, wir bewegen uns bei den UERs, also bei den sogenannten Unruptured Intracranial Aneurysms, auf einem viel dünneren Eis, als wir das tatsächlich bei den Rupturierten tun. Denn was wir sicher wissen ist, Ihre Prävalenz ist sehr hoch. Das ist je nach Studienlage und je nach geografischer Region zwischen 2, 3, 4% der Gesamtbevölkerung. Und wir wissen alle ganz klar, die allermeisten davon, die rupturieren nie. Ja, und die Patienten werden damit alt oder sterben damit an anderen Dingen. Aber wie kann es uns gelingen, eben die herauszufiltern, die ein höheres Risiko haben und wo der Patient von profitiert, wenn wir ihm eine Behandlung anbieten? Und das ist die große Kunst. Und ich glaube, die ganz wichtige Voraussetzung ist, dass man ein Prinzip etabliert bei sich, dass dieses Prinzip, und das ist, weiß Gott, nicht in allen deutschen Kliniken meines Wissens nach der Fall, dass man sagt, niemand kümmert sich darum alleine, weil niemand hat das Ei des Kolumbus, sondern wir wollen interdisziplinär tatsächlich arbeiten und dafür will ich eine Lanze brechen und das frei von Animositäten. Ja, das ist meins, das ist deins, sondern es ist ganz wichtig, eine Sprechstunde anzubieten, eine strukturierte, die auch immer besetzt ist von jemandem, der kompetent ist und motiviert ist. Optimalerweise sehen immer beide Disziplinen den Patienten. Und übrigens, es gibt auch noch eine dritte, das sind die Neurologen. Und die sind je nach Klinik und je nach ihrer Tradition sehr unterschiedlich drauf, wie ich in meinen Stationen gemerkt habe. Mal gibt es sehr engagierte und mal gibt es welche, die sagen, das überlassen wir euch. Also zwei Disziplinen mindestens einbinden und dann den Patienten offen beraten nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft.
Das ist ein guter Punkt. Da hat die Wissenschaft einem ja auch ein bisschen was an die Hand gegeben, das einem etwas bei der Beratung unterstützen kann. Und zwar gibt es da zum Beispiel den sogenannten FACES Score, der entwickelt wurde, um das Risiko von solchen UIAs zu prognostizieren. Und dieser FACES Score geht aus der größten Meta-Analyse zur Einschätzung von Aneurysmenrupturrisiken hervor, die nämlich auf gepoolten Daten von insgesamt 6 prospektiven Kohortenstudien, die alle die SAB als Outcome hatten, basiert. Und zwar haben die da in insgesamt 8.382 eingeschlossenen Patienten 230 Patienten mit Aneurysmaruptur gefunden, während 29.166 Personenjahren in der Verlaufskontrolle. Daraus kann man dann ein mittleres Einjahresrupturrisiko von 1,4% berechnen. Aber man kann das noch ein bisschen genauer einordnen, indem man sich anguckt, welche Risikofaktoren denn ein Patient oder ein Aneurysma mit sich bringen kann, dass das gefährlicher macht zu rupturieren. Und das ist eben der FACES Score. FACES ist da ein Akronym für Population, Hypertension, Age, Size of Aneurysm, Earlier SIH from Another Aneurysm, Site of Aneurysm. Also zusammengefasst einmal die Population, wo kommt der Patient her, ist der Nordamerikaner oder Europäer, ist der Japaner oder ist der Finne? Interessanterweise haben die Leute in Finnland ein sehr viel höheres Rupturrisiko als im Rest von Europa. Dann der Hypertonus ist natürlich ein großer Risikofaktor für die Ruptur. Das Alter, ist der Patient unter 70 oder über 70? Die Größe des Aneurysmas, hatte der Patient eventuell schon mal eine SAB und wo ist das Aneurysma gelegen? Hast du schon gesagt, ACOM, PCOM, die Communicantes-Stellen, die sind gefährlicher, als wenn es vielleicht sogar extrakraniell an der Arteria carotis interna, also extradural, liegt. So, und aus diesem FACES-Score kann man dann verschiedene Punkte vergeben, je nach Risikofaktor, und daraus dann das 5-Jahres-Rupturrisiko berechnen. Das heißt, je mehr Punkte, desto höher das Risiko. Was hältst du von dem Score, Anastasius? Wendest du den an? Fragst du deine Patienten diese ganzen Faktoren ab und misst das Aneurysma aus?
Die einfache, kurze Antwort ist tatsächlich ja. Aber es ist auch bei mir ein evolutionärer Prozess gewesen. Ich habe das nicht zu allen Zeiten meiner Karriere gemacht. Also ich bin auch in die Beratung eingestiegen als junger Oberarzt und habe ihn da noch nicht genutzt. Ich habe aber, sagen wir mal, bei aller Kenntnis um gewisse Nachteile seine Vorzüge zu schätzen gelernt. Zunächst einmal ist es auch etwas, worauf die Patienten sehr dankbar reagieren, habe ich festgestellt. Das ist ein großes Plus des Scores. Die Patienten empfinden nämlich, dass sie etwas haben, was sie mit uns teilen können. Das ist ein Score, das brauchst du nur googeln und dann findest du sehr gute Eingabemasken und dann kannst du deine Daten selber eingeben und kannst ganz genau sehen, was Faces für ein 5-Jahres-Rupturrisiko daraus kalkuliert. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich nicht mehr den Informationsvorteil als Weißkittel, sondern wir sind mit dem Patienten auf Augenhöhe. Es ist etwas, was ich ihm einfach zeigen kann. Ich mache den Browser auf und die wissen das wirklich sehr zu schätzen inzwischen. Und ich sage ihnen so als allererste Grundlage, ne, so Einstieg in unser Gespräch, Sie sind jetzt da. Das ist, sagen wir mal, die Basis der Informationen, die ich auch habe und die haben Sie jetzt auch. Ja, das ist der Common Ground, davon können wir ausgehen. Und das finde ich super an dem Score. Deswegen nutze ich ihn eigentlich inzwischen in jeder Beratung und dann passe ich es individuell an und versuche dann, Dinge zu berücksichtigen, die darüber hinausgehen. Das können Dinge sein wie die individuelle Lebenssituation des Patienten, etwas, was der FACES-Score nicht in seiner Gänze bei weitem nicht erfasst, sind Komorbiditäten, die einen ganz wichtigen Punkt aus meiner Sicht darstellen. Und da können wir gleich auch noch auf andere Scores zu sprechen kommen, die das versuchen zu berücksichtigen. Das Alter spielt sicherlich auch eine große Rolle und die Aneurysma-Morphologie und Lokalisation, die im FACES-Score, der ja eigentlich nur die Größe abfragt, und das ist der maximale Durchmesser, völlig zu kurz kommt. Und das ist aus meiner Sicht der gravierendste Nachteil des FACES-Scores, dass er die Aneurysma-Morphologie nicht hinreichend berücksichtigt oder so gut wie gar nicht berücksichtigt. Er berücksichtigt zwar die Lokalisation und da auch nicht jede, also da wird nicht nach zerebellären Arterien gefragt beispielsweise, aber er berücksichtigt die Morphologie nicht. Und das versuche ich dann individuell zu erarbeiten und indem ich dem Patienten auch die Bilder zeige, auch gerne zeichne, ja, Strömungsverhältnisse versuche aufzuzeichnen. Und so kann man sich dann peu à peu dem individuellen Fall nähern.
Ja, ein weiterer Kritikpunkt an dem FACES-Score war ja dann auch noch, dass der andere Faktoren wie zum Beispiel das Wachstum von Aneurysmen gar nicht mit einbezieht. Also wenn man jetzt einen Patient hat, zufällig ein Bild von vor 10 Jahren findet in den Akten, da war ein kleines Aneurysma, was damals nicht gesehen wurde und jetzt kommt er und jetzt ist es gewachsen. Da ist das Rupturrisiko dann auch nochmal höher, nämlich sogar 12-fach bei Wachstum über 1 Millimeter bei irgendwelchen Verlaufsbildgebungen. Und deswegen gab es ein paar Jahre später noch einen weiteren Score, ELAPS heißt der. Der sagt nicht das Rupturrisiko voraus, sondern das Risiko für das Wachstum von zufällig gefundenen Aneurysmen. Und zwar basiert auch der auf gepoolten Daten aus diesmal insgesamt 10 Kohorten. Und das waren 1507 Patienten mit insgesamt 1909 unrupturierten Aneurysmen. ELAPS ist auch wieder ein Akronym, diesmal Earlier Subarachnoid Hemorrhage, also hat der Patient schon mal geblutet, Location of the Aneurysm, wo es ist, das Alter, die Population Size, ähnlich wie bei FACES, aber ergänzend zum FACES auch noch das Shape of the Aneurysm, also die Morphologie. Das hattest du ja gesagt, spielt eine wichtige Rolle und das fließt hier in den Score auch mit rein. Nämlich einmal ist es regulär, also glatt begrenzt, wie eben schon gesagt, dann kriegt man da 0 Punkte. Oder es ist irregulär, sieht irgendwie, hat lobuliert aus, hat Blebs dran, dann kriegt man schon 4 Risikopunkte. Und damit kann man dann auch so einen Punktescore machen, wo man dann das 3-Jahres- oder 5-Jahres-Risiko für Wachstum vom Aneurysma vorhersagen kann. Kann man ja eigentlich kombinieren. Macht es dann Sinn, beide Scores zu erheben und zu sagen, ja, also das Rupturrisiko ist vielleicht nicht so groß, aber dafür ist das Wachstumrisiko groß, sollten wir vielleicht doch behandeln. Macht es Sinn, das beides zu machen?
Das macht Sinn, das beides zu machen. Das würde ich auch berücksichtigen in meinen Überlegungen und bringe ich dem Patienten auch nahe. Ich habe ein bisschen das Problem damit, wie viele Interventionalisten zu warten, wenn ich Wachstum sehe oder Wachstum erwarte. Ich habe auch inzwischen ein größeres Problem damit zu warten, wenn ich Ausbuchtungen an Aneurysmata sehe, also Tochter-Aneurysmata, Blebs, Satelliten, wie man sie auch immer nennen will. Ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass die Irregularität eine große Rolle spielt. Klar muss man das wissenschaftlich fundierter untersuchen. Das geht inzwischen auch in diese Richtung. Aber ich bin sehr zögerlich, dem Patienten zuwarten zu empfehlen. Und das ist jetzt wichtig, wenn ich davon überzeugt bin, dass das Aneurysma mit einem sehr niedrigen Risiko behandelbar ist. Und das ist jetzt etwas, was kein Score bisher von diesen beiden genannten erfasst. Was ist eigentlich mein Behandlungsrisiko? Und da so muss man den Schluss dann auch machen bei den Patienten, indem man ihnen sagt, das natürliche Risiko laut Phases und das Wachstumsrisiko laut Elapse scheint so zu sein in ihrer individuellen Situation. Wie ist denn eigentlich bei diesem spezifischen Aneurysma die Behandlungsmöglichkeit? Das heißt, könnte ich es keulen? Brauche ich komplexere Verfahren, um es zu behandeln? Wie ist eigentlich mein Behandlungsrisiko? Und das muss man immer dann in Korrelation setzen, wenn man in Richtung des dritten Schrittes gehen will. Und der ist sehr individuell und wird von diesen beiden Scores nicht berücksichtigt.
Da gibt es dann noch einen weiteren Score, der das so ein bisschen wie zumindest mit einbezieht. Der heißt UJATS, Unruptured Intracranial Aneurysm Treatment Score. Und das ist diesmal nicht auf einer Kohortenstudie basiert, sondern aus einem Konsensus von einem Expertenpanel hergestellt worden. Es gab 39 Spezialisten aus der Neurochirurgie, Neuroradiologie, Neurologie, Epidemiologie, die wichtige Faktoren evaluiert haben und dann nochmal 30 weitere Spezialisten aus den gleichen Gebieten, die diese Faktoren validiert haben. Und diesen Score kann man anwenden, um abzuschätzen, wie ein Expertenteam aus den genannten Fachrichtungen einen betreffenden Patienten am wahrscheinlichsten behandeln würden. Und da sind so die üblichen Risikofaktoren, die wir schon genannt haben, Alter und wie das Aneurysma aussieht, wo es ist, ob man mehr als eins hat, aber auch noch weitere Risikofaktoren, wie zum Beispiel raucht der Patient, auch ein Risikofaktor, hat er eventuell andere Erkrankungen, die Aneurysma auftreten häufiger machen, autosomale polyzystische Nierenerkrankung wäre zum Beispiel dann zu nennen, nimmt er Drogen, trinkt er Alkohol, auch das erhöht das Rupturrisiko zum Beispiel. Und was auch noch dabei ist, es gibt schon einmal 5 Risikopunkte für die Intervention, also sei es Coiling oder sei es Clipping oder sei es irgendeine andere Form von Behandlung, man hat immer schon 5 Risikofaktoren dabei. Und aus diesen ganzen Faktoren, patientenbasierte Risikofaktoren, aneurysmabasierte Risikofaktoren und behandlungsassoziierte Risikofaktoren, kriegt man dann 2 Summen. Einmal eine Summe, die die Behandlung favorisiert und einmal eine Summe, die dem gegenübersteht und die eher für ein konservatives Management sprechen würde. Das kann man vielleicht dann auch machen, dass man diesen Score noch sich anguckt, um eben abschätzen zu können oder das besser dem Patienten gegenüber begründen zu können, warum man jetzt eher rät, das sollte man behandeln oder eher rät, das sollte man verlaufsbeobachten und zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht behandeln.
Ich denke, wir haben jetzt die einzelnen Scores schön dargestellt, ihre Vor- und Nachteile beleuchtet. Anastasios, du hattest es vorhin ja schon erwähnt, es macht Sinn, eine interdisziplinäre Sprechstunde einzurichten. Wenn jetzt bei euch in München sich ein Patient neu vorstellt, erhebt ihr grundsätzlich erstmal alle Scores oder welchen Score nutzt ihr? Nur den Phases-Score oder den ELAP-Score? Wie macht ihr es?
Ja, also wir versuchen zum Zeitpunkt der Beratung diese Punkte alle schon zu haben, zum Beispiel durch ein Vorgespräch, wo wir die erheben können. In Ausnahmefällen, wo das nicht stattfinden kann, machen wir das zu Beginn der Sprechstunde. Und tatsächlich kalkulieren wir die Scores inzwischen für die Patienten. Also mindestens den FACES-Score, aber auch die anderen beiden, aber die nicht jedes Mal, weil wir zumindest für unsere individuelle Situation noch ein bisschen im Aufbau sind. Aber auch das würde ich dringend empfehlen, weil dann hat man schon mal eine sehr, sehr gute, immer wieder nachvollziehbare Grundlage für die Beratung geschaffen. Also das, glaube ich, sollte ein Standard sein in dem interdisziplinären Vorgehen. Was ich im Übrigen an dem UIATS-Score so charmant finde, ist, dass er sehr klinisch orientiert ist. Das ist seine Stärke und manchmal auch seine Schwäche. Es gibt keine sehr gute prospektive Studie, wo man jetzt mal gesagt hätte, jetzt nehmen wir die Scores und gucken mal, was alles in, weiß ich nicht, 20, 25 große Sprechstunden weltweit kommt über die nächsten 5 Jahre. Das gibt's leider nicht. Das wäre super, weil dann würden wir wissen, was diese Scores prospektiv wirklich bringen. Aber ja, wenn man das auf retrospektiv auf Kohorten anwendet und guckt, könnten diese Scores die Gebluteten rausfischen, dann schneidet der FACES-Score gar nicht so schlecht ab, ist häufig sogar vorne, weil diese klinische Betrachtungsweise des UIATS ihm dann bei der Selektion der Gebluteten manchmal ein bisschen zum Nachteil gerät. Denn es gibt ja, wie Katharina völlig richtig sagte, auch Punkte für die Lebenserwartung beispielsweise im Hinblick auf soll ich behandeln oder nicht. Aber darum schert sich ein rupturiertes Aneurysma natürlich nicht. Ja. Hm. Und das reicht dem Score dann wieder ein bisschen zum Nachteil. Aber kurz zusammengefasst, ja, das sollte auf jeden Fall die Basis einer guten Beratung sein.
Gut, als Take-Home-Message nehmen wir also mit, dass die Scores uns helfen, das Ganze etwas zu objektivieren. Aber es ist auch wichtig, dass nicht alle Faktoren dort mit reinspielen und wir diesen nicht einfach nur apodiktisch folgen können. Denn zum Beispiel, wenn sich ein Patient mit einem Aneurysma erstmalig vorstellt, aber in der Woche zuvor ein Warning Leak hatte, das ist nirgendwo mit aufgeführt, aber auch wenn der Score eventuell, also der FACES-Score sehr gering wäre, hätten wir hier doch eine ganz andere Ausgangssituation und müssten auch anders handeln.
Ja. Illustrerweise scheinen wir ja, egal ob Neurochirurgen oder Neuroradiologen, von unserem Tun recht überzeugt zu sein. Ich habe im Zuge der Recherche eine sehr schöne Studie gefunden, wo die Kollegen mal geschaut haben aus einem High-Volume-Center, einfach mal im gesamten Jahr 2018. Wir machen bei jedem unrupturierten Aneurysma unseren Score und gucken am Ende aber ganz unabhängig davon, was haben wir denen eigentlich am Ende empfohlen und wie viele haben wir behandelt. Und es kam dabei raus, dass im Schnitt man doppelt so viele behandelt, wie die Scores eigentlich, sagen wir mal, nahegelegt hätten. Ja, das heißt, unsere Tendenz zu behandeln scheint doch in den letzten Jahren deutlich zugenommen zu haben. Welchen Effekt das jetzt auf die, sagen wir mal, na, Gesamtgesundheit der Weltbevölkerung hat, das ist ganz schwer zu sagen, denn gemessen an den Prävalenzen der Aneurysmata behandeln wir ja weltweit immer noch wahnsinnig wenige. Also es wird mehr, ja, aber es ist immer noch nur ein verschwindend geringer Bruchteil der eigentlich vorliegenden Aneurysmata. Also das ist schwer nachzuvollziehen und da muss man manchmal sagen, wie der gute alte Spruch, was hat die meisten Menschenleben gerettet? Das ist fließend Wasser wohl, ne? Und nicht die Ärzteschaft. Genauso muss man vielleicht auch sagen, dass es bei den Aneurysmata eigentlich die Kampagnen gegen das Rauchen sind und die Kampagnen zur Senkung des Blutdrucks und zu einer gesünderen Lebensweise, die wahrscheinlich am Ende des Tages den meisten Aneurysmaträgern das Leben retten oder retten werden.
Mhm. Ja. Wie es bei Covid so schön hieß, there is no glory in prevention. Das hilft zwar am meisten, aber wird am wenigsten hervorgehoben.
Richtig, ja, leider ja.
Und wenn ich die behandle, die inzidentellen Aneurysmen, kann ich das ja genauso machen, endovaskulär oder Clipping und das genauso besprechen. Aber gibt es da irgendwelche grundlegenden Unterschiede oder kann man das vergleichen? Muss man auf irgendwas besonders aufpassen bei denen?
Die Risikoprofile, die individuellen der jeweiligen Verfahren, finde ich in dem Zusammenhang besonders wichtig. Also da muss man auch über Dinge nachdenken, zum Beispiel, was ist ein von links kommender Zugang, was bedeutet der eigentlich, und ein von rechts kommender Zugang, chirurgisch betrachtet. Die haben nämlich unterschiedliche Risikoprofile hinsichtlich potenzieller Ausfälle, wenn etwas passiert. Das ist etwas, was ich mir im elektiven Falle natürlich deutlich überlegen würde. Es gibt auch Komplikationen, die sind typisch für die eine Disziplin und die kann die andere gar nicht haben. Also zum Beispiel, okay, ich habe so gut wie noch nie eine wirklich ernsthafte Kontrastmittelreaktion mit Todesfolge oder so etwas gesehen, toi, toi, toi. Aber ehrlicherweise muss man sagen, das Risiko hat der Chirurg nicht. Auch nicht, dass eine Niere versagt oder so etwas danach. Auf der anderen Seite habe ich so gut wie kein Epilepsierisiko, weil ich keinen chirurgischen Zugang mache. Also diese Dinge sind individuell und die, finde ich, spielen bei den nicht rupturierten Aneurysmata einfach eine größere Rolle und die muss man in seinen Überlegungen auf jeden Fall mit einbeziehen.
Dann wahrscheinlich auch mit dem Patienten im Beratungsgespräch beides darlegen und auch auf das eingehen, was bei dem einen oder anderen Verfahren schiefgehen kann.
Richtig, ja, denke ich auch. Und auch das darf ruhig gesagt werden, offen. Ganz wichtig ist natürlich auch die individuelle Expertise. Ja, man kennt sich und muss auch dann frei von Animositäten sagen, das können wir hier vielleicht besonders gut. Klar, die Literatur ist die Literatur und die Wissenschaft ist die Wissenschaft. Aber wenn ich jemanden habe, ich kenne Leute in unserer Zunft, das sind begnadete Flodder-Wörterleger. Könnt ihr mich fragen, warum die das viel besser können als Coiling oder andere Dinge? Es gibt solche Leute, die haben ein Händchen. Ja? Die haben ein anderes Risikoprofil, das ist einfach so. Ja? Und es gibt Leute, die können wahnsinnig gut Media-Algorithmen klippen. Die gibt es noch, obwohl deren Expertise natürlich insgesamt sinkt, weil wir immer mehr machen. Aber wenn ich so jemanden habe, ja, beispielsweise, und ich weiß, ich könnte das vielleicht nur mit einem Device, für das es keine prospektiv randomisierten Daten gibt, behandeln. Ja, warum soll ich es dann endovaskulär machen? Dann muss man also immer fair und offen in diese Diskussion gehen und auch die Gegebenheiten vor Ort offen miteinander im Umgang berücksichtigen.
Also auch da wieder Kommunikation mit den nicht nur Patientinnen und Patienten, sondern auch mit den Kolleginnen und Kollegen, super wichtig.
Genau. Und wenn man es wirklich gut machen will, was total wichtig ist, die eigenen Komplikationen, die muss man kennen und eine Statistik darüber führen. Das halte ich für unerlässlich, weil nur das kann eine Diskussionsgrundlage sein. Also man muss schon die Zahlen haben. Es reicht nicht, wenn man sagt, ich bin der Beste, ich bin wahnsinnig gut, ich mache das seit 45 Jahren. Das hilft nichts. Ja. Man braucht eine Komplikationsstatistik und die öffnet einem manchmal auch sehr die eigenen Augen. Ja. Und da muss man auch offen und ehrlich miteinander umgehen. Und illustrerweise kommt das nur in einer einzigen Leitlinie vor. Das ist nämlich bei der Karotisstenose, wo nach der Komplikationsrate im Haus gefragt wird, wenn es um die Entscheidungsfindung geht. Und bei allen anderen Leitlinien meiner Erkenntnis nach im vaskulären Bereich kommt das so gut wie gar nicht vor. Und das ist letztlich schade, denn es wäre schon wichtig zu wissen, wie sind die objektiv erfassbaren Kriterien in meinem eigenen Haus. Und wenn man das hat, und da bin ich sehr wissenschaftsgläubig und die Zahlen stimmen, ja klar, warum soll ich dann nicht dem einen oder anderen Verfahren dann auch den entsprechenden Vorzug geben?
Dann haben wir die Diagnostik und Therapie jetzt ausführlich besprochen. Anastasios, nochmal vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und für die fundierten Antworten.
Dankeschön.
In der kommenden Folge ist dann unsere Expertenfolge dran und wir sprechen nochmal kurz über Devices und über Diagnostik unter Zuhilfenahme der künstlichen Intelligenz. Und wir hoffen, euch hat unsere Folge heute gut gefallen.
Wenn sie euch gefallen hat, dann gebt uns doch gerne einen Stern bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Da gibt es überall Bewertungsoptionen. Über 5 Sterne freuen wir uns natürlich ganz besonders.
Genau, am besten gebt ihr 5 Sterne, nicht nur 1 Stern. Ja. Feedback ist auch immer gerne willkommen, wie immer unter junge-neuroradiologie@dgnr.org. Ja, die Links zu den Scores bzw. zu den Studien, wie immer, packen wir in die Shownotes und wünschen euch dann noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und wir freuen uns auch, in der nächsten Folge wieder Anastasia sprechen zu dürfen. Also, macht's gut.
Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.